das Thema in der ersten Stunde schon verraten. Es geht heute um den Thron Gottes. In der letzten Predigt habe ich ja schon über den Thron selber gesprochen. Was verbirgt sich hinter dem Stuhl? Welche Männer saßen in der Bibel auf diesem besonderen Stuhl? Und heute will ich mit euch den Blick nach oben wagen. Wie sieht's im Himmel aus? Wie sieht der Thron Gottes aus? Und zu Beginn werde ich jetzt erstmal klären, was ist eigentlich das Herrschaftsgebiet Gottes? Ich habe letztes Mal erzählt, wie viele Monarchien es ja immer noch gibt. Heutzutage ein Monarch herrscht über ein Land. Wie ist das bei Gott? Ich denke, wir kennen die Frage, aber um uns einfach mal so ein bisschen da rein zu versetzen, das Thema, habe ich ein paar Bibelstellen rausgesucht. Wir als Christen glauben, dass Gott der Schöpfer allen Lebens ist. Also ist es ja auch nur selbstverständlich, dass ihm die Erde und alles, was in ihr ist, ihm gehört. Und das belegen einige Stellen wie folgende im Alten Testament. Aus dem Psalmen: Die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn. Der ganze Erdkreis samt seinen Bewohnern. Denn er selbst hat das Fundament der Erde auf den Grund der Meere befestigt und über den Wassern gab er ihr festen Bestand. Jetzt kann man natürlich fragen, ist die Herrschaft Gottes nur auf den Planeten beschränkt? Die Erde ist da wirklich nur ein winzig kleiner Fleck im unendlichen Universum. Natürlich nicht, Gott hat alles erschaffen, auch das Universum. Und er ist wie das Universum ist er an sich unendlich. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Und er war vor dem Universum schon da, das sagt uns auch Johannes im Johannesevangelium. Am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Und der Judasbrief endet so: Ihm, dem alleinigen Gott, der unser Retter ist, durch Jesus Christus, unseren Herrn, gehören Ehre, Majestät, Stärke und Macht. So war es schon vor aller Zeit, so ist es jetzt und so wird es für immer und ewig sein. Amen. Und aus den Psalmen noch ein Vers: Ehe die Berge geboren wurden, ehe du die Erde mit ihren Lebensräumen hervorbrachtest, da warst du, Gott, schon da von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dass Gott ewig ist, das sollte jetzt uns allen klar sein. Gott herrscht über das ganze Universum. Und das sagt uns auch Nehemia: Du bist der Herr, du allein. Du hast den Himmel gemacht, aller Himmel, Himmel samt ihren ganzen Herr, die Erde und alles, was auf ihr ist, die Meere und alles, was in ihnen ist. Du erhältst alles am Leben und das Herr des Himmels betet dich an. Ganz schön krass, oder? Du musst uns jetzt erstmal reinversetzen, mit wem wir es hier überhaupt zu tun haben. Und das führt uns zu folgender Frage: Wer dort über den Wolken hält einen Vergleich mit dem Herrn stand? Welches himmlische Wesen steht auf derselben Stufe mit dem Herrn? Herr, allmächtiger Gott, wer ist wie du? Ich denke, wir kennen die Antwort. Jetzt möchte ich mal mit euch ins Alte Testament gehen. Dort gibt es das Alte Testament, sagt uns auch ganz, ganz viel über den Thron Gottes. Zum Beispiel, dass er für immer und ewig ist. Er ist heilig und herrlich. Und Gott sitzt auf dem Thron als ein gerechter Richter. Und er hat den Thron auch aufgestellt zum Gericht. Und als Ort des Thrones von Gott kann der Tempel in Jerusalem gelten, aber auch Jerusalem als Stadt selbst. Und nach der Berufungsvision in Jesaja 6, ich denke mal, das Kapitel ist recht bekannt, da sieht der Prophet Jesaja Gott auf einem hohen und erhabenen Thron sitzen. Und der Saum erfüllte den Tempel. Und der Saum, das ist ja nur der untere Teil eines Gewandes. Und allein dieser untere Teil des Gewandes füllt den Tempel schon aus. Das heißt, dass Gott nicht von dem Bauwerk Tempel umschlossen ist, vielmehr ragt sein Thron über den Tempel hinaus in den Himmel. Und so kann halt auch der Himmel als Gottes Thron genannt werden. Und die Visionsschilderung, die wir in Jesaja 6 halt finden, lesen können, ist der Tempel wie andere altorientalische Tempel dieser Verbindungsort zwischen Himmel und Erde. Es ist der Ort, wo die Menschen reingegangen sind, um Gott anzubeten. Aber nach Jesaja 66, Vers 1 gilt dagegen nicht der Tempel als der Ort, an dem der Thron Gottes die Erde berührt, sondern die ganze Welt. Dort steht, so spricht der Herr, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel für meine Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir denn bauen? Oder wo ist der Ort, an dem ich ruhen soll? Ne, da haben wir wieder dieses Bild von dem Thron und dem Schemel. Habe ich letztes Mal auch was zu erklärt. Der Schemel ist nur so ein kleiner Hocker als Fußablage für die Füße, dass so ein Monarch recht bequem halt drauf sitzen kann. Und dieser kleine Hocker ist gerade mal für Gott unser Planet Erde. Das ist sein Hocker, wo er bequem seine Füße mal eben abstützen kann. Und nach dieser Vorstellung sitzt Gott über dem ganzen Universum als kosmische Gottheit. Und in Hesekiel 43 lesen wir auch, dass die Herrlichkeit Gottes den Tempel erfüllt. Dort steht sein Thron und ruhen seine Fußsohlen. Dann haben wir noch eine Version in Daniel 7. Dort werden Throne aufgestellt und je nach Übersetzung steht da der Uralte oder der Hochbetagte, der setzt sich da drauf. Und sein Thron, der ist aus Feuerflammen und die Räder brennen wie Feuer. Dann lesen wir in Hesekiel 1, Vers 4 bis 28 und auch in Hesekiel 10, da finden wir diese Vision eines Thronwagens, da werde ich später noch genauer drauf eingehen. Der Thron, der ist also recht beweglich. Und die Cherubin, das sind geflügelte Engelwesen, das sind zum Beispiel die Engel, die auf der Bundeslade zum Beispiel angebracht wurden, die sich ja angucken. Diese mächtigen Cherubin, die haben menschliche und tierische Gesichter und die sind quasi die Räder von diesem Thronwagen. Also es ist sehr kompliziert, das zu lesen, wenn man sich damit mal beschäftigt. Aber wir können in Hesekiel 1, Vers 26 lesen, dass auch der Thron anzusehen ist wie ein Saphir. Und ein Saphir, das ist ein blauer Edelstein, der wie ein Diamant funkelt. Und der darauf sitzt, sieht aus wie ein Mensch. Und das Alte Testament sagt uns, dass Gott über den Cherubin thront. Jetzt möchte ich mal mit euch ins Neue Testament gehen und uns mal das vierte Kapitel der Offenbarung mal halt ansehen, ganz genau. Weil dort wird uns der Thron genau vorgestellt. Johannes bekommt dort eine Version. Ich habe dazu einen Kommentar von David Guzik genommen. Das ist ein amerikanischer Pastor und Gemeindegründer in Amerika. Der schreibt für Plattformen wie Enduring Word. Ich glaube, der Karl Ott hat letztens auch einen Artikel von dieser Plattform per E-Mail rumgeschickt. Scheint wohl dort recht bekannt zu sein. Und der hat das sehr detailliert mal aufgedröselt, hat verschiedene Auslegungen mal zusammengefasst. Und die wollen wir uns jetzt mal gemeinsam angucken. Wenn man jetzt Offenbarung 1, Vers 19 als Gliederung für die gesamte Offenbarung verwendet, dann beginnt Kapitel 4, jetzt der dritte Abschnitt, mit dem Wort, was nach diesem geschehen soll. Ne, nach diesem, das steht in Offenbarung 1, Vers 19, und er wird jetzt im ersten Vers des vierten Kapitels direkt zweimal wiederholt. Und das vierte Kapitel, das beginnt jetzt mit einer himmlischen Perspektive, mit einem Blick auf die Erde. Und wir haben bereits in Jesaja 6 und Hesekiel 1 wichtige Hinweise auf den Himmel gesehen. Aber wichtig sind halt auch die Abschnitte, die die Stiftshütte beschreiben, weil sie halt auch ein Symbol für den Himmel ist. Und bei der Beschreibung himmlischer Dinge, da verwendet Johannes Symbole. Allerdings ist nicht alles symbolisch. Ihr müsst euch das mal so vorstellen, der Johannes bekommt eine Vision von Gott und er hatte nur den Wortschatz seiner damaligen Zeit zur Verfügung. Also beschreibt er die Dinge, die er sieht, mit den Worten, die er kennt. Wenn wir heute eine Offenbarung von Gott bekommen würden, dieselbe wie Johannes, dann würde die Offenbarung, glaube ich, halt anders geschrieben werden. Also haltet euch das mal so im Hinterkopf, wenn wir jetzt damit durchgehen. Ja, wie in den Gleichnissen Jesu dienen viele Angaben lediglich als Hinweis. Ne? Sie sollen nicht unbedingt eine eigene Bedeutung haben. Und das Symbol, das ist immer unvollständiger als die Realität. Also die Realität des Himmels ist noch viel großartiger als die Beschreibung, die wir jetzt in diesem Kapitel vor ihm haben. Wir werden einmal das selber mit eigenen Augen mal beurteilen können, wie es da oben aussieht. Der Charles Spurgeon, das ist ein bekannter englischer Pastor aus dem 19. Jahrhundert, der schreibt dazu Folgendes. Es ist sehr wenig, was wir über den zukünftigen Zustand wissen, aber wir können ziemlich sicher sein, dass wir so viel wissen, wie gut für uns ist. Wir sollten mit dem, was nicht bekannt ist, genauso zufrieden sein, wie mit dem, was bekannt ist. Wenn Gott will, dass wir etwas nicht wissen, sollten wir damit zufrieden sein. Verlassen wir uns darauf, dass er uns alles über den Himmel gesagt hat, was notwendig ist, um uns dorthin zu bringen. Und wenn er mehr offenbart hätte, hätte es eher der Befriedigung unserer Neugier gedient, als dem Wachstum unserer Gnade. Ja, von Kapitel 6 bis 19 haben wir einen Abschnitt, der sich hauptsächlich mit den Gerichten beschäftigt. Ich glaube, der Harald hat mal auch mal drüber gepredigt. Und diese Gerichte, die werden die Erde mal treffen und die gehen quasi der irdischen Herrschaft Jesu voraus. Und das ist quasi die Periode, die in der Bibel als große Drangsal oder große Trübsalzeit bekannt ist. Und die Gerichte, die werden durch eine Buchrolle mit 7 Siegeln, 7 Posaunen, 7 Zeichen und 7 Schalen, die Gottes Zorn auf die Erde ausgießen, angekündigt. Und jetzt, das 4. Kapitel, stellt uns jetzt quasi den Ort vor, von dem das Gericht ausgeht, nämlich dieser mächtige Thron im Himmel. Und damit will ich jetzt starten mit dem ersten Thema, Johannes kommt in den Himmel. Das ist aber... Na, egal. Genau, erster Punkt, Johannes wird in den Himmel versetzt. Offenbarung 4, Vers 1. Nach diesem schaute ich und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, sprach, komm hier herauf und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Ja, was heißt nach diesem? In Kapitel 2 und 3 hat Jesus zu den Gemeinden gesprochen und diese 7 Sendschreiben umfasst quasi die ganze weltweite Christenheit. Und Jesus ist damit fertig, zu den Gemeinden zu sprechen, also nach diesem, jetzt erlebt Johannes quasi diese Vision von Offenbarung 4. Und die erste Stimme, die halt in Kapitel 1, Vers 10 zu Johannes sprach, sprach hier wieder zu ihm, nämlich die Stimme Jesu. Jesu ruft Johannes in den Himmel hinauf durch eine Tür, die im Himmel geöffnet war. Dann lesen wir gleich einer Posaune. Es war jetzt also keine Flüsterstimme, sondern sie war laut und deutlich. Sie war die Posaune, die die Gemeinde Israels damals zusammensammelte, wenn das Heerlager aufgebrochen ist. Oder zur Schlacht wurde das Volk damit zusammengetrommelt. Und Johannes werden jetzt Dinge gezeigt, die Zukunft betreffen. Also die nach diesem Ereignis geschehen müssen, nicht in Johannes Gegenwart. Und manche Ausleger interpretieren das, was jetzt Johannes in diesem Kapitel, also bis Kapitel 19 sah, gerne als Erfüllung dessen, was Johannes bereits schon erlebt hat. Die römische Invasion, die Zerstörung des Tempels, die Zerstörung der Stadt. Aber Jesus sagt eigentlich hier ganz deutlich, dass er ihm zeigen würde, was nach diesem geschehen muss. Also es muss ja etwas sein, was Johannes noch nicht erlebt hat. Dann sagen wiederum andere, ja, okay, alles klar. Aber dann ist das, was Johannes sieht, hat er zwar noch nicht erlebt, aber es ist schon passiert vor unserer Gegenwart. Aber der Ansatz ist auch nicht haltbar, weil man die Symbolik dann sehr frei deuten muss. Und viele sehen die Versetzung von Johannes in den Himmel gern als Symbol für die Entrückung der Gemeinde. Begründet wird es damit, dass Johannes ja von einer Stimme, die gleich einer Posaune klingt, in den Himmel gerufen wird. Und aus 1. Thessalonicher 4, Vers 16 und 17 wissen wir, dass genauso auch die Gemeinde einmal entrückt werden wird. Und bedeutend ist, dass auch das Wort Gemeinde in den Kapitel 6 bis 19, wo all dieses Gericht quasi beschrieben wird, das Wort Gemeinde nicht mehr vorkommt. Deswegen wird allgemein davon halt ausgegangen, dass die Gemeinde bereits vor dieser großen Trübsal, die die Erde treffen wird, bereits im Himmel ist. so wie Johannes jetzt schon im Himmel ist, bevor die Gerichte ihm gezeigt werden. Kommen wir zum zweiten Punkt. Ah, jetzt geht die Präsentation wieder. Sehr gut. Johannes geht im Geist hinauf. Und zugleich war ich im Geist. Und er sagte das bereits in Kapitel 1, Vers 10, dass er im Geist war. Aber das weißt du doch eine andere Erfahrung, denn Johannes kam jetzt in den Himmel und er bekam eine himmlische Perspektive. Aber was heißt das im Geist? Wo war denn sein Körper? War der Körper des Johannes im Himmel oder auf der Erde? Oder war es nur sein Geist im Himmel? Es ist tatsächlich unmöglich, das zu wissen. Selbst Paulus wusste das nicht. Er hatte auch eine himmlische Erfahrung gemacht. Er wusste aber nicht, ob er im Körper war oder nicht. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Johannes Beschreibung des Himmels. Nämlich, erster Punkt, der Thron stand im Himmel. Offenbarung 4, Vers 2b. Und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf den Thron saß einer. Und dieser Thron war das, was Johannes als erstes beeindruckte. Er ist quasi dieser Mittelpunkt dieser Vision, die er jetzt sieht. Der Johannes war auf dem besetzten Thron fokussiert. Und alles andere wird auch in Beziehung zu diesem Thron hin beschrieben. Ja, die Grundannahme des Atheismus oder des Materialismus ist, dass es keinen Thron gibt. Es gibt keinen Sitz der Autorität oder Macht, vor dem das ganze Universum Rechenschaft ablegen muss. Der Humanismus sagt, dass es zwar einen Thron gibt, aber dass ein Mensch darauf sitzt. Aber im Grunde genommen kann der Mensch nicht ohne das Konzept eines Thrones oder eines obersten Herrschers leben. Das führt unweigerlich dazu, wenn der Mensch, also Gott, entthront, dann wird er unweigerlich sich selbst oder einen anderen Menschen darauf setzen. Vielleicht einen politischen Führer. Muss er nicht gerade ein Guter sein, wie es bei den Diktatoren Lenin, Stalin oder Mao Zedong der Fall gewesen ist. Wir lesen, auf dem Thron saß einer. Das heißt, der Thron ist nicht leer. Das ist nicht irgendein Stuhl, der ganz hübsch anzusehen ist im Himmel, den wir vielleicht mal sehen können und besichtigen können, wenn wir da oben sind, sondern der Stuhl ist besetzt. Es gibt einen, der auf diesem großen himmlischen Thron sitzt. Und der Thron, der ist eine kraftvolle Ankündigung, nicht nur von Gottes Gegenwart, sondern auch von seiner rechtmäßigen Herrschaft und seinem Vorrecht zu richten. Und wir können uns kein angemessenes Urteil erlauben, bevor wir nicht in unseren Verstand verankert haben, dass es einen besetzten Thron im Himmel gibt und dass der Gott der Bibel von diesem Thron aus regiert. Ja, was Johannes auf den himmlischen Thron sah. Oh Mann, ey. Ja. Moment. Okay. Vers 3. Und der darauf saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sardelstein gleich. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich in seinem Aussehen einem Smaragd. Ja, als Johannes den Inhaber des Thrones beschrieb, das skizzierte er keine eindeutige Gestalt. Nur aus den zehn Geboten wissen wir auch, dass wir uns kein Bild von Gott machen sollen. Als ich so nach Bildern für die Präsentation gesucht habe, wird Gott gerne als alter Mann dargestellt, der einen weißen Umhang hat, weißer Bart, ne, so ähnlich wie Marco, wird er dann im Internet dargestellt. Also das ist so die Vorstellung der Menschen, wie Gott irgendwie auszusehen hat. Aber Johannes bleibt dabei. Er beschreibt jetzt nicht die Person an sich, sondern es geht um die Umgebung, die Herrlichkeit, die dieser Thron ausstrahlt. Die Beschreibung, die zielt jetzt eher darauf ab, auf die umgebende Herrlichkeit und den Glanz hinzuweisen, als auf die Person. Und er beschreibt die Erscheinungen von glitzerndem Licht in zwei Farben. Und zwar einmal weiß, ne, also Jaspis, das kann Diamant bedeuten, und einmal rot, das ist dieser Sardelstein, das ist ein roter Rubinstein, in anderen Übersetzungen steht da Karneol. Und vielleicht sollen diese beiden Farben die Herrlichkeit des leeren Grabes vermitteln. Ne, einmal weiß für das Grab und die aufopfernde Liebe rot wie Blut. Oder vielleicht sind die Steine mit den ersten und letzten Edelsteinen im Brustpanzer des Hohepriesters im Zusammenhang zu sehen. Also diese beiden Steine waren jeweils der erste und letzte Stein dieses Brustpanzers. Und der Thron, der war von einem grün gefärbten Regenbogen umgeben. Aus wie ein Smaragd. Und ein Smaragd ist ja ein grüner Edelstein. Und dieser Regenbogen, der erinnert an das Versprechen, was Gott den Menschen gegeben hat durch seinen Bund. Und mit diesem Schauplatz aller Souveränität, Macht, Autorität und Herrlichkeit, also dieser Schauplatz des Thrones Gottes, erinnert Gott an sein Versprechen, dass er nie wieder die Erde mit Wasser bedecken wird. Er wird nie wieder eine Sintflut schicken. Ein Versprechen, das seine Autorität lenkt, sodass es nicht willkürlich ist oder seinen Verheißungen widerspricht. Ja, ein Thron sagt, ich kann tun, was ich will, weil ich regiere. Ein Versprechen dagegen sagt, ich werde tun, was ich dir gesagt habe und ich kann nicht anders handeln. Ein Regenbogen rings um den Thron, das ist wirklich eine bemerkenswerte Sache. Wenn man mal genauer darauf hinguckt, die zeigt uns nämlich, dass Gott sich immer durch seine eigenen Versprechen einschränkt. Er kann eigentlich tun, was er will, aber er schränkt sich selber ein durch Versprechen, die er macht an uns. So, jetzt hoffe ich mal, dass es, ja. Der dritte Punkt, was Johannes um den Thron herum sah, die 24 Ältesten. Vers 4, und rings um den Thron waren 24 Throne und auf den Thron sah ich 24 Älteste sitzen, die mit weißen Kleidern bekleidet waren und auf ihren Häuptern goldene Kronen hatten. Ja, bevor Johannes diese Ältesten überhaupt auffielen, bemerkt er diese 24 Throne, auf denen sie saßen. Ne, die sitzen zwar auf niedrigeren Thronen, aber rings um den Thron. Und in Vers 10 und 11 werden wir uns die Anbetung gleich angucken. Jetzt ist natürlich die Frage, wer sind überhaupt die 24 Ältesten? Die Ausleger diskutieren darüber, ob es verherrlichte Menschen oder gar Engelwesen sind. Weil wenn man alles in Betracht zieht, dann scheinen die Ältesten Gottes Volk zu repräsentieren. Im Alten Testament ist das ja schon der Fall. Die Ältesten repräsentieren ihren Stamm. Wenn Mose eine Versammlung eingerufen hat, kamen jetzt nicht 2 Millionen Menschen dahin, sondern aus jedem Stamm kam der Älteste dahin, um die wichtigsten Angelegenheiten zu klären mit Mose. Auch die 24 Priesterklassen im Alten Testament repräsentieren alle Geistlichen und die 12 Stämme und die 12 Apostel repräsentieren in der Bibel alle Gläubigen. Und dann haben wir auch in Offenbarung 5 folgenden Ausspruch der Ältesten: Denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Also kann man jetzt schon eindeutig sagen, in diesem Abschnitt sprechen die 24 Ältesten eindeutig als Vertreter der gesamten Christenheit, der großen Menge der Erlösten. Und die weißen Kleider und Kronen der Ältesten scheinen darauf hinzuweisen, dass sie tatsächlich Menschen sind. In Herrlichkeit natürlich. Manchmal auch in weißen Kleidern dargestellt. Aber auch Heilige haben in der Bibel weiße Gewänder als Darstellung der Gerechtigkeit, die ihnen zugesprochen wurde. Und interessant ist, in der Bibel lesen wir von keinem Engel, der gekrönt worden ist von Gott. Wir aber werden einmal gekrönt werden. Und darum sitzt der erlöste, verherrlichte Mensch einmal mit Jesus auf dem Thron. Zwar auf kleineren Thron, aber dennoch werden wir im Himmel einen Thron haben. Wir sind Miterben Christi und wir werden einmal mit ihm regieren. Das müssen wir uns mal bewusst machen. Das, was wir halt hier sehen, dieses Farbenspiel und so. Und wir werden einmal dort sein und mit Jesus zusammen werden wir einmal regieren. An einer Stelle heißt es zum Beispiel, wir werden einmal über Engel richten, über diese unfassbar mächtigen Wesen. Das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Wir kriegen hier nur einen kleinen Einblick, wie es einmal sein wird. Der vierte Punkt, der Thron Gottes sieht furchterregend aus und er klingt auch so. Vers 5, und von den Thronen gingen Blitze und Donner und Stimmen aus und 7 Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die 7 Geister Gottes sind. Und das erinnert uns ganz stark an das Schauspiel am Berg Sinai, wo Gott auf die Erde kam, sich dem Volk Israel zeigte, Mose dann zu sich auf den Berg rief, um die 10 Gebote dann zu empfangen. Die 7 Feuerfackeln vor den Thronen sind auch ganz interessant, nämlich damit ist der Heilige Geist gemeint. Der wird nämlich in Offenbarung 1, Vers 4 und Jesaja 11, Vers 2 als die 7 Geister dargestellt. Und jetzt sehen wir ihn als 7 brennende Fackeln. An anderen Stellen sehen wir ihn als Taube oder in der Apostelgeschichte kommt er in Form von Feuerzungen auf die Erde, auf die Menschen herab. Und die Feuerfackeln, warum sind die wichtig? Ja, der Heilige Geist ist Geist. Man könnte ihn ja sonst gar nicht sehen. Er ist normalerweise ja nicht sichtbar. Und um sichtbar zu werden, stellt er sich halt in diesen unterschiedlichen Formen dar. Dann kommen wir zu den gläsernen Meer vor dem Thron. Vers 6a. Und vor dem Thron war ein gläsernes Meer gleich Kristall. Jetzt kann man natürlich fragen, ist das Meer wirklich aus Glas? Oder sah es nur so aus? Die Ausleger sind sich in diesem Punkt auch nicht so ganz einig. Manche sagen, ja, das ist Glas, es geht hier um das Material. Andere sagen wiederum, nee, das sieht nur aus wie Glas, ist aber kein Glas. Aber es ist eigentlich auch egal. Es ist auf jeden Fall das feinste Glas, weil wir lesen dort gleich Kristall. Und ein Meer, wenn man jetzt davon ausgeht, dass es jetzt wirklich Wasser ist, erinnert uns dieses Gewässer vor dem Thron daran, an das Waschbecken in der Stiftshütte und auch an die Reinigung durch das Wasserbad im Wort. Genauso wahrscheinlich ist es aber, dass es sich nicht um ein Meer im klassischen Sinne handelt, denn in Offenbarung 21, Vers 1 lesen wir, dass es kein Meer mehr gibt auf der neuen Erde. Dann sagen wiederum andere, ja, zu diesem Zeitpunkt existiert die aber noch nicht. Also man kann sich da wirklich verrennen, wenn man will. Aber es gibt unterschiedliche Ansätze. Wir können auf jeden Fall sagen, dass das Wort für uns ist wie Kristallglas, das uns eine klare Sicht auf Gott und auf uns selbst gibt. Dann kommen wir jetzt mal zu diesen lebendigen Wesen rings um den Thron. Und in der Mitte des Thrones und rings um den Thron waren 4 lebendige Wesen voller Augen vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen glich einem Löwen, das zweite lebendige Wesen glich einem jungen Stier, das dritte lebendige Wesen hatte ein Angesicht wie ein Mensch und das vierte lebendige Wesen glich einem fliegenden Adler. Und jedes einzelne von den 4 lebendigen Wesen hatte 6 Flügel, ringsherum und inwendig waren sie voller Augen. Jetzt kommen wir wieder zurück zu Hesekiel. Da haben wir ja diese Vision des Thronwagens. Da kommen diese Cherubin das erste Mal halt vor, diese spektakulären Wesen, die den Thron Gottes umgeben. Und auch Hesekiel 28 verrät uns, dass Satan einst einmal eines dieser hohen Wesen war. Vor dem Fall war Satan ein Cherubin. Er war also permanent in der Nähe Gottes. Und die Cherubin, die spielen auch bei der Gestaltung der Stiftshütte eine wichtige Rolle. Ich habe es schon erwähnt, zum Beispiel die Bundeslade. Die Heilige Schrift, die zeigt uns, dass auch die Stiftshütte an sich in gewisser Weise ein Abbild des Thrones Gottes ist. Und ihre Vielzahl von Augen, das weist darauf hin, dass sie keine Roboter sind. Das sind jetzt keine KI-gesteuerten Roboter, wo man den Akku regelmäßig aufladen muss, sondern es sind lebendige Wesen. Sie wissen und verstehen und sie haben einen viel größeren Einblick und eine viel größere Wahrnehmung als jeder Mensch. Diese intelligenten Wesen existieren nur zu dem Zweck, Gott nämlich anzubeten. Und Gott nicht angemessen anzubeten, beruht darauf, nicht richtig zu verstehen und zu sehen, wie Gott ist. Und die Art und Weise, wie diese höchst intelligenten Wesen Gott anbeten, erinnert uns halt daran, dass unsere Anbetung auch vollständig sein muss. Unser Gottesdienst, der darf nicht unüberlegt sein, sondern muss vernünftig sein. Er sollte gut für uns sein, gut für unsere Seele. Gott hasst es nämlich, wenn wir halbherzige Opfer darbringen. Und wenn wir anbeten, ohne zu wissen, wen und warum, sondern dass wir einfach Traditionen aufrechterhalten oder mit halbem Herzen einfach nur immer dabei sind. Dann kommen wir jetzt mal zu den Gesichtern. Johannes beschreibt hier vier Cherubin, jeder von ihnen mit einem anderen Gesicht. Und aus dem Vergleich mit Hesekiel 1 können wir erkennen, dass jeder der Cherubin vier Gesichter hat. Und in dem Moment sah Johannes jetzt quasi jedes der vier Gesichter zu sich in eine Richtung halt zeigen. Und die Bedeutung dieser vier Gesichter, die ist auch auf vielen Arten interpretiert worden. Ne, sie haben gesagt, die Gesichter, das sind die Elemente, das sind die Kardinaltugenden, das sind die Fähigkeiten und Kräfte der menschlichen Seele, das sind die Urgemeinden, die großen Apostel, die Orden der Kirchenmänner, die Hauptengel und so weiter und so fort. Die ist es wirklich, wirklich lang. Einige Ausleger sagen, das bezieht sich auf die Banner der Hauptstämme Israels, als Israel in vier Gruppen um die Stiftshütte in der Wüste lagerte. Und in 4. Mose 2 erwähnt diese Organisation dieser Stämme. Es gibt vier Hauptstämme und darum lagern sich alle anderen. Aber die weisen im Banner eigentlich kein Wappentier zu. Das sagen aber jüdische Schriftsteller und Rabbiner sagen, ja Moment mal, wir wissen es aber. Nämlich Juda hat einen Löwen als Flagge. Die berufen sich daran auf 1. Mose 49, Vers 9. Da sagt nämlich Jakob über diesen Stamm, du wirst einmal der Löwe Judas genannt werden. Die Rabbiner sagen auf, außerdem Ephraim hat einen Stier, Ruben einen Menschen und Dan hat einen Adler als Banner. Die vier Gesichter werden aber auch oft als Symbole für Jesus angesehen, also wie er in jedem Evangelium dargestellt wird. Auch interessant. Im klassischen kirchlichen Denken werden die vier Charaktere oft als Symbol für den Himmel, aber auch für die vier Evangelien verwendet. Also die vier Gesichter werden Evangelien zugeordnet. Zum Beispiel sagen die, Matthäus ist das Löwenevangelium, weil dort wird uns Jesus als der Löwe Judas vorgestellt. Markus ist das Ochsenevangelium, weil Jesus dort als demütiger Diener uns gezeigt wird und als Arbeiter. Lukas ist das Menschenevangelium, das uns Jesus als den perfekten Menschen, als den zweiten Adam uns zeigt. Und Johannes ist das Adlerevangelium, das Jesus als Mann aus dem Himmel zeigt. Aber vielleicht ist es am sichersten zu sagen, dass die vier Gesichter wichtig sind, weil sie die gesamte belegte Schöpfung in ihrer höchsten Vollkommenheit repräsentieren. Nur der Löwen ist das mächtigste der wilden Tiere, der Ochse ist das mächtigste der gezähmten Tiere, der Adler ist der König aller Vögel und der Mensch ist der höchste in der gesamten Schöpfung. Und diese vier, die haben in ihrer Welt auch ein Königtum und auch eine gewisse Herrlichkeit. Aber sie können sich nicht über Gott stellen, weil er über allem ist. Und John Trapp sagt dazu Folgendes, ein berühmter Bibelkommentator aus dem 17. Jahrhundert, der sagt, diese Cherubin sind mit allen nötigen Gaben ausgestattet, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Sie sind kühn wie Löwen, fleißig wie Ochsen, weise wie Menschen, fliegen hoch wie die Adler. Eine andere Auslegung ist noch, dass die vier Gesichter die unterschiedlichen Persönlichkeiten von uns halt darstellt. Gott segnet manche mit Mut wie ein Löwe. Andere haben eher Milde und Sanftmut mehr in ihren Lesen, wie ein Ochse oder Kalb. Andere sind mit Weisheit gesegnet, wie ein Mensch. Und wiederum andere haben ein tiefes Bibelverständnis, sind scharfsinnig wie ein Adler. Kommen wir zum letzten Punkt. Johannes beschreibt, was auf den Thron Gottes überhaupt geschieht. Die vier lebendigen Wesen beten Gott unaufhörlich an. Vers 8. Und jedes Mal rufen sie bei Tag und bei Nacht, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Ne? Die Cherubin wiederholen nichts anderes als heilig, heilig, heilig. Gottes heiliges Wesen und Charakter wird also verkündigt und das wird mit einer dreimaligen Wiederholung betont. Und im Hebräischen ist das so, eine doppelte Betonung ist schon wichtig, weil sie die Bedeutung hervorheben soll. Aber jetzt hier haben wir eine dreifache Betonung, einen Superlativ, der halt unsere Aufmerksamkeit vollends auf die unendliche Heiligkeit Gottes lenken soll. Und auch lesen wir davon, was ist hier? Ja. Unaufhörlich Sie ruhen nicht und doch sind sie nicht unruhig. Die tiefe Zufriedenheit, die sie bei ihrer fortwährenden Beschäftigung empfinden, sollte man lieber glauben als diskutieren, sagt John Trapp dazu. Und die Cherubin erklären, dass der Herr Gott der Allmächtige ist. Und auch wie in Vers 8 steht hier das altgriechische Wort Pantokrator, was bedeutet, der eine, der seine Hand auf allen hat. Der war und der ist und der da kommt. Und das wiederholt einen anderen Gedanken, auch aus Offenbarung 1, Vers 8, und bezieht sich auf Gottes ewiges Sein. Und gleichzeitig ist es ja die Bedeutung von dem Namen Jahwe. So, ja, die Präsentation ist leider etwas durcheinander gewuschelt durch das Programm, was wir auf dem PC hier haben. Aber wir schaffen das. So, die Ältesten beten Gott auf den Thron an. Vers 9 bis 11. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor den Thron nieder und sprechen, würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Die Anbetung der 24 Ältesten werden jetzt also durch die Cherubin veranlasst. Und die Cherubin, die beten Tag und Nacht Gott an. Also machen das auch die Ältesten. Sie haben einen Fulltime-Job. Und zu wissen, dass die Engel Gott anbeten sollen, sollte auch uns dazu veranlassen, ihn anzubeten. Und seien wir mal ehrlich, haben wir weniger, um ihn zu loben oder ihm zu danken? Der Charles Spurgeon drückt es in ein Lied folgendermaßen aus: Singen wir so viel wie die Vögel? Doch was haben die Vögel im Vergleich zu uns, worüber sie singen können? Singen wir so viel wie die Engel? Und doch wurden sie nie durch das Blut Christi erlöst. Vögel der Lüfte, sollt ihr mich übertreffen? Engel, sollt ihr mich übertreffen? Ihr habt es getan, aber ich habe vor, euch nachzueifern. Und Tag für Tag und Nacht für Nacht schütte ich meine Seele in heiligen Gesang aus. Ja, die 24 Ältesten beten Gott an. Das heißt, sie schreiben Gott Wert und Würdigkeit zu. Und die Ältesten rechneten Gott ihr eigenes Werk und ihren Lohn an. Sie taten dies, als sie ihre Kronen vor dem Thron niederwarfen. Sie erkannten, dass die Würdigkeit Gott gehörte nicht ihnen selbst. Und durch das Niederwerfen ihrer Kronen setzten sie einfach ihre Erklärung, du bist würdig, o Herr, Herrlichkeit, Ehre und Macht zu empfangen, in die Tat um. Und wenn Gott der Herrlichkeit, Ehre und Macht würdig ist, dann sollte er die Krone auch erhalten. Und es gibt auch eine Anspielung auch auf eine Praxis im Römischen Reich. Der Kaiser herrschte damals über mehrere kleine Könige und die mussten zuweilen zu dem Kaiser kommen und ihre Kronen vor dem Kaiser niederwerfen. Er hat die dann eingesammelt, anschließend ihnen zurückgegeben. Und damit hat der Imperator dann ausgesagt, alles was ihr seid, das habt ihr nur durch mich. Die ganze Herrschaft, die ganzen Kriege und Siege, die ihr erlangt, das macht ihr nur in meinem Namen. Ich gebe euch eure Kronen wieder mit der Verantwortung, dass ihr einmal nächstes Jahr wieder zu mir kommt, um euch wieder vor mir niederzuwerfen. Also das ist eine gute Beschreibung, Anwendung. Ja, die in Vers 10 erwähnten Kronen, das sind Stephanus-Kronen, das sind Zeichen des Sieges, nicht der Königswürde. Also es sind quasi Lorbeerkränze, die auch die Athleten bei den antiken Olympischen Spielen erhalten haben. Und die 24 Ältesten, die stehen stellvertretend für alle Erlösten Gottes, die gaben jede leistungsbezogene Belohnung an Gott wieder zurück, weil sie wussten und verkündigten, dass er nur allein würdig war, Herrlichkeit, Ehre und Macht zu empfangen. Charles Spurgeon, der schreibt dazu Folgendes. Dieser Text besagt, dass sie alle ihre Kronen vor den Thron ablegen. Es gibt dort keine geteilten Meinungen im Himmel, keine Abspaltungen und Gruppen, keine Streitigkeiten. Sie sind alle in vollkommener Harmonie und Eintracht, Was einer tut, das tun alle. Sie werfen ihre Kronen ausnahmslos vor dem Thron nieder. Lass uns beginnen, diese Einheit auch hier zu praktizieren. Lass uns als Christen alles loswerden, was uns voneinander trennt oder uns von unseren Herrn trennen könnte. Ich lese von keinem einzigen Ältesten, der seinen Bruder die Krone nicht gönnte und sagte, ach, ich wünschte, ich wäre so wie er und hätte seine Krone. Ich lese nicht, dass einer von ihnen anfing, die Krone seines Bruders zu kritisieren und zu sagen, ja, seine Edelsteine mögen strahlen, aber meine haben einen besonderen Farbton und sind von größerer Qualität. Ich lese nichts von Uneinigkeit. Sie waren sich alle darin einig, Gott zu verherrlichen. Und sie beten Gott an wegen seiner schöpferischen Kraft und Herrlichkeit. Und die Tatsache, dass Gott der Schöpfer allen Lebens ist, das gibt ihm auch jedes Recht und Anspruch auf diesen Thron. So wie ein Töpfer alle Rechte und Ansprüche auf den Thron hat. Und Gottes Anspruch auf uns als Schöpfer ist eine Tatsache, die entweder akzeptiert werden kann oder auch abgelehnt werden kann, was aber unweigerlich zu Frustration führt. Und es ist immens wertvoll, dass wir halt unsere Geschöpflichkeit anerkennen, dass wir uns immer bewusst machen, mit wem reden wir denn gerade da oben? John Tripp sagt, Gottes Macht, die in der Schöpfung und Gestaltung der Welt zum Ausdruck kommt, wird hier zweimal als das erwähnt, was niemals ausreichend bewundert angebetet werden kann. Und in der King James Bibel steht im Vers 11 folgendes, denn du hast alle Dinge geschaffen und zu deinem Wohlgefallen sind und wurden sie geschaffen. Und dieser wunderbare Satz erinnert uns daran, dass wir alle dazu da sind, Gott Ehre und Wohlgefallen zu geben. Wenn wir das nicht tun, erfüllen wir unseren Schöpfungsauftrag nicht. Wir sind auch dazu da, Gott anzubeten, wie die Engel. Ja, weil sie das Ganze vor Gottes repräsentieren, gehören die Anbetung, die Krone, die Gewänder und das Herz dieser 24 Ältesten auch uns. Macht euch das bewusst. Und somit möchte ich auch zum Schluss kommen und euch auch mit einem Zitat von den Charles Spurgeon entlassen. Nehmt das einfach mal mit in die neue Woche. Der sagt, es gibt einen Thron im Himmel, den niemand außer dir besetzen kann. Und es gibt eine Krone im Himmel, die niemand anders tragen kann als du. Und es gibt einen Teil des ewigen Liedes, den keine Stimme außer deiner jemals wiedergeben kann. Und es gibt eine Ehre für Gott, die fehlen würde, wenn du nicht kämst, um sie ihm zu geben. Und es gibt einen Teil der unendlichen Majestät und Herrlichkeit, die niemals wiedergespiegelt werden würde, wenn du nicht da wärst, um sie zu reflektieren. Aber es bedeutet auch, dass wir für diesen großen Tag vorausplanen sollten. Wenn du und ich in eine große Kathedrale gehen würden, in der gesungen wird und darum bitten würden, im Chor mitsingen zu dürfen, würden sie uns fragen, ob wir die Melodie bereits gelernt hätten. Andernfalls würden sie uns nicht mitsingen lassen. Genauso wenig können wir erwarten, dass ungeschulte Stimmen in die himmlischen Chöre aufgenommen werden. Nun, liebe Brüder und Schwestern, habt ihr schon gelernt, eure Kronen zu den Füßen des Erlösers niederzuwerfen? Amen.